Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courrier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Kurzpredigt lautet: Ist es denn nicht genug? Ein neues Jahr liegt vor uns, gefüllt mit vielen Erwartungen. Doch einer Realität, der wir uns stellen müssen, ist, dass wir auch die Lasten des vergangenen Jahres mit uns tragen. Es ist ganz natürlich, dass wir Wünsche und Erwartungen haben, sowohl an unser eigenes Leben als auch an unseren Nächsten und die Gemeinde. Wenn wir ehrlich sind und genau hinschauen, erkennen wir, dass wir in der Gesellschaft sowie in Schulen und am Arbeitsplatz oft mit einer Ellbogen- und Leistungsgesellschaft konfrontiert sind. Doch wie sieht es in der Gemeinde aus? Himmel auf Erden? Leider ist das oft nicht der Fall. In vielen Gemeinden unterscheiden sich die Verhältnisse kaum von denen in der Welt da draußen. Anfeindungen, Grabenkämpfe, Egoismus und Machtmissbrauch sind bedauerlicherweise auch hier weit verbreitet. Ich finde es großartig, dass die Bibel auch in schwierigen Themen offen und ehrlich ist. Der Apostel Jakobus richtet daher einige deutliche Worte an die gläubigen Christen. Ich lese aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Gehen wir jetzt unseren Bibeltext Vers für Vers durch. Vers 1: Kriege und Streitigkeiten. Jakobus beschreibt eindringlich die Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde Christi. Im Grundtext geht es um den Krieg und dessen Führung, was bedeutet, gezielt eine Person oder Personengruppe anzugreifen, um sie letztendlich zu besiegen. Schnell kann es passieren, dass der eine glaubt, es besser zu können, während der andere wie ein kleiner Napoleon unbedingt an der Spitze stehen will. Demut? Nein, danke. Stattdessen wird intrigiert und manipuliert, bis das angestrebte Ziel erreicht ist. Diese Dynamik kann zu Gruppenbildungen führen. Die Machthaber in der Gemeinde entscheiden darüber, welche Personen in welche Gruppen gehören, was dazu führt, dass in vielen Gemeinden ein elitärer Kreis, eine Mittelschicht und schließlich diejenigen, die am unteren Ende stehen und mehr oder weniger geduldet werden, entstehen. Es ist daher verständlich, dass deshalb einige Glaubensgeschwister die Gemeinde verlassen. Zudem bremst diese ungesunde Struktur das geistliche Leben der Gemeinde, was letztendlich zur Stagnation und Schrumpfung führt. Es ist nicht mehr der eine Leib, in dem jeder seinen Platz und seine Aufgaben hat, wie der Herr Jesus es seinen Jüngern deutlich gemacht hat. Die ungesunde Gemeindestruktur ähnelt vielmehr einer Hierarchie mit einer problematischen Machtstruktur. Der Hintergrund wird in Vers 2 eindrücklich beschrieben. Vers 2: Ist es denn nicht genug? Kann sich denn niemand mit seinem Platz und seinen Gaben zufrieden geben? Jakobus beschreibt deutlich die Situation, in der immer mehr gewünscht wird, obwohl man geistlich gesehen nichts hat. Oft wird der Heilige Geist ausgebremst, weil jedermann denkt, ihm gehöre jetzt die Position. Und wehe, irgendjemand stellt sich dagegen. Jakobus spricht sogar vom Mord. Wer die Bibel kennt und die Aussagen Jesu im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 oder die Ausführungen im dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs liest, erkennt, dass hier ein absoluter Hass auf eine andere Person gemeint ist. Die Bibel verdeutlicht, dass das Hassen unter Glaubensgeschwistern mit Mord gleichgesetzt wird. Die Konsequenzen sind erheblich, wie wir im Vers 3 erkennen werden. Vers 3: Jakobus beschreibt die Folgen für das Gebetsleben. Die Gebete bleiben unerhört, weil häufig aus Eigennutz gebetet wird. Eigene Begierden, Wünsche und Machtgelüste stehen im Vordergrund. Der Himmel kennt nicht nur unsere Worte, sondern auch unsere Beweggründe. Es geht nicht nur darum, was wir erbitten, sondern vor allem um die Beweggründe hinter unseren Bitten. Das Gebet ist die Lebensader der Gemeinde Christi. Verkümmert es, droht die Gemeinde zu sterben. Dann benötigt sie frischen Sauerstoff, was bedeutet, dass Glaubensgeschwister auf die Knie gehen, Buße tun und sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. So wird der Weg zur Korrektur geebnet, ein neues geistliches Leben kann beginnen und desaströse Strukturen werden abgebaut, wodurch der Leib Christi wieder neu entstehen kann. Wo dies nicht geschieht, wird ein Weg eingeschlagen, der Folgen hat, wie in Vers 4 beschrieben. Vers 4. Die Abwärtsspirale setzt sich fort. Nach Krieg, Mord und selbstsüchtigen Bitten gelangen wir zum Thema Ehebruch. In der Bibel wird die Ehe als Bild für das Verhältnis zwischen den Gläubigen und Gott verwendet. Die Gemeinde Christi wird auch als Braut Christi oder Braut des Lammes beschrieben. Wenn wir jedoch ein Gemeindeleben mit einer ungesunden Struktur vorfinden, wird das Wirken des Heiligen Geistes häufig behindert. Das Wort Gottes wird nur noch traditionell verwendet und dient oft zur Rechtfertigung eigener Meinungen. Widersprüche werden mit dem Argument, ich bin hier Ältester, Pastor oder ähnliches, niedergeknüppelt. In der Folge wandelt sich die Gemeindestruktur. Es entsteht eine Ämtergemeinde, in der das geistliche Leben in eine Hierarchie eingepfercht wird. Anstatt dass der Heilige Geist Berufungen in den Dienst erteilt, entscheiden Menschen, die sich Gemeindeleiter nennen, und legen die Voraussetzungen fest, die für einen entsprechenden Dienst erfüllt sein müssen. Anstelle einer Berufung durch den Heiligen Geist wird eine Wahl vorgeschlagen, deren Ergebnis bereits vorhersehbar ist. So haben wir keine Gemeinde Christi mehr, sondern lediglich eine fromme Institution, in der letztlich statt des Heiligen Geistes menschliche Vorgaben und Traditionen das Sagen haben. An die Lehren der Bibel treten die Lehren der sogenannten Glaubensväter. In diesem Sinne geschieht der Ehebruch. Die Gemeinde hat sich von Gott getrennt und wird, was fatal ist, zum Feind Gottes. Die Freundschaft mit der Welt führt dazu, dass ein eigener moralischer Kompass entwickelt wird, dessen Folgen wir heute vielfach beobachten können. In vielen Gemeinden werden Ehen ohne Trauschein akzeptiert und die Homo-Ehe wird geduldet und sogar gefördert. Es ist zudem nicht ungewöhnlich, dass Menschen mit einem moralisch fragwürdigen Lebenswandel in diesen Gemeinden Leitungspositionen einnehmen. Ist es denn nicht genug? Anscheinend nicht. Dass letztendlich nur eine kleine Gruppe von gläubigen Christen das Ziel in der Ewigkeit erreicht, ist ein Zeugnis des Wortes Gottes. Der Herr Jesus spricht von einer kleinen Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 32. Und nun, in Anbetracht der Verse aus dem 4. Kapitel des Jakobusbriefes, haben wir den Trost, dass die Gemeinde, die Gott die Treue hält, unter einem besonderen Schutz steht. Dies können wir auch im 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums nachlesen. Zudem dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott im letzten Gericht alles ans Licht bringen wird. Hier sind wir tatsächlich aufgefordert, nur auf uns selbst zu achten, alles andere liegt in Gottes Hand. Dies verdeutlicht das Gleichnis vom Sämann, das im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, Verse 18 bis 30 zu finden ist. Ich möchte nur den Vers 30 lesen, er soll als Fazit genügen. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Die Gemeinde Christi ist ein Bau aus lebendigen Steinen und das Haupt ist der Herr Jesus Christus. Der Heilige Geist ist der Geber der Gaben und Aufgaben, die für die Dienste innerhalb dieser Gemeinde notwendig sind. Ist das nicht genug? Es genügt, dem Herrn Jesus Christus und seinem Wort zu vertrauen und sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterstellen. So können wir sicher sein, an dem Platz zu stehen, wo Gott uns haben möchte. Das hilft uns auch, die rosarote Brille abzulegen und der Realität, so wie Jakobus sie beschreibt, ins Auge zu blicken. Wenn wir die Verse 1 bis 4 aus dem 4. Kapitel des Jakobusbriefs als Spiegel betrachten, können wir unsere eigenen Motive und unser Handeln überprüfen. Nur so sind wir in der Lage, auf die Frage, ist es denn nicht genug, mit ja, es ist genug, zu antworten. Wir haben die Verheißung aus dem Wort Gottes, dass wir die Werke tun werden, die Gott bereits für uns vorbereitet hat. Nur so kann die Gemeinde Christi auch der Leib Christi sein. Hier erfüllt sich der Wunsch des Herrn Jesus Christus. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 35. Als Gegenpol zu den Versen aus dem 4. Kapitel des Jakobusbriefes möchte ich zum Abschluss den Vers 4 aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes lesen. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Ich denke, damit ist alles gesagt. Und ja, es ist genug. Amen.